basement that's beneath the home. That's where you'll find me, going way down. Oh baby, beneath the underground. Yeah, I'm down. Yeah, I'm down. Yeah, I'm down. Beneath the underground. Come on! Yeah!
die nun Ulrich nöten.
Anna hatte überhaupt nicht erwartet, dass der völlig unveränderte Anblick vom Entree des Hauses, in dem sie 9 Jahre gelebt hatte, so stark auf sie wirken würde. Erinnerungen stiegen in ihrer Seele auf, eine nach der anderen, freudige und bedrückende, und für einen Augenblick vergaß sie, weshalb sie hier war. »Belieben Sie zu warten?« fragte Kapitonitsch und griff nach ihrem Pelz. Als er ihn abgenommen hatte, schaute Kapitonitsch ihr ins Gesicht, erkannte sie und verbeugte sich vor ihr, schweigend und tief. »Bitte sehr, Euer Exzellenz«, sagte er zu ihr. Sie wollte etwas sagen, aber ihr versagte die Stimme. Sie brachte keinen Laut hervor. Schuldbewusst und flehend blickte sie den Alten an und ging raschen, leichten Schrittes zur Treppe. Vornübergebeugt und mit den Galoschen an den Stufen hängen bleibend, rannte Kapitonitsch ihr nach, suchte sie zu überholen. »Der Lehrer ist dort, vielleicht nicht angezogen. Ich melde Sie.« Anna stieg weiter die bekannte Treppe hoch, ohne zu verstehen, was der Alte sagte. »Hierher, bitte sehr nach links. Entschuldigen Sie, es ist nicht sauber. Der junge Herr ist jetzt im früheren Divanzimmer«, sagte der Portier keuchend. »Wenn Sie sich ein wenig gedulden wollten, Euer Exzellenz, ich schaue rein«, sagte er, überholte sie, öffnete die hohe Tür einen Spalt und schlüpfte hindurch. Anna blieb wartend stehen. »Der junge Herr wacht gerade auf«, sagte der Portier, als er wieder herauskam. In dem Moment, als der Portier das sagte, hörte Anna ein Kind gähnen. Allein am Klang dieses Gähnens erkannte sie den Sohn und sah ihn wie lebendig vor sich. Lass mich, geh nur«, sagte sie und trat durch die hohe Tür. Rechts von der Tür stand das Bett, und auf dem Bett saß aufgerichtet ein Junge in... sein Gesicht an ihrem Hals und ihren Schultern. »Ich wusste es«, sagte er und öffnete die Augen. »Heute ist mein Geburtstag. Ich wusste es, dass du kommst. Gleich stehe ich auf.« Als er das sagte, fielen ihm wieder die Augen zu. Anna verschlang ihn mit ihren Blicken. Sie sah, wie er gewachsen war und sich verändert hatte in ihrer Abwesenheit. Sie erkannte und erkannte auch nicht, seine nackten, nun so langen Beine, die sich unter der Decke vorgeschoben hatten, erkannte diese abgemagerten Wangen, diese kurzgeschnittenen Haarkringel im Nacken, den sie so oft geküsst hatte. Sie betastete alles und konnte nichts sagen. Sie war tränenerstickt. »Worüber weinst du denn, Mama?« sagte er nun völlig erwacht. »Mama, worüber weinst du?« rief er mit weinerlicher Stimme. »Ich? Ich höre schon auf. Ich weine vor Freude. So lange habe ich dich nicht gesehen. Ich höre auf, hör schon auf, sagte sie, schluckte die Tränen hinunter und wandte sich ab. So, du musst dich nun anziehen, fügte sie hinzu, wieder gefasster, schwieg ein Weilchen, und ohne seine Hand loszulassen, setzte sie sich bei seinem Bett auf den Stuhl, auf dem seine Kleider gerichtet waren. »Wie ziehst du dich an ohne mich? Wie?« Sie wollte schlicht und heiter anheben, konnte es aber nicht und wandte sich wieder ab. »Ich wasche mich nicht mit kaltem Wasser. Papa hat mich nicht geheißen. Wassili Lukitsch hast du noch nicht gesehen? Er kommt gleich. Du hast dich auf meine Kleider gesetzt.« Und Serjoja musste laut lachen. Sie schaute ihn an und lächelte. »Mama, meine Liebste, meine Guteste«, rief er, presste sich wieder stürmisch an sie und umarmte sie. Als hätte er jetzt erst, da er ihr Lächeln sah, klar begriffen, was geschah. »Das brauchst du nicht«, sagte er und nahm ihr den Hut ab. Und als hätte er sie ohne Hut neu erblickt, küsste er sie wieder stürmisch. »Aber was hast du von mir gedacht? Du hast nicht gedacht, ich sei gestorben.« »Nie habe ich das geglaubt.« »Nicht geglaubt, mein Freund.« »Ich wusste es, ich wusste es«, stieß er seinen Lieblingssatz hervor, griff nach ihrer Hand, die über sein Haar strich, drückte die Handfläche an seinen Mund und küsste sie. 30. Wassili Lukitsch unterdessen, der zunächst nicht verstanden hatte, wer die Dame war, und dem Gespräch entnahm, dass es jene Mutter war, die ihren Mann verlassen hatte und die er nicht kannte, da er erst danach ins Haus gekommen war, Wassili Lukitsch war sich unschlüssig. Sollte er den Raum betreten oder nicht? Oder Alexei Alexandrowitsch Bescheid geben? Schließlich entschied er, seine Pflicht bestehe darin, Serjoscha zu einer bestimmten Zeit aus dem Bett zu holen. Darum habe er nicht zu klären, wer da sitze, die Mutter oder jemand anderes. Er müsse seiner Pflicht nachkommen. Und so zog er sich an, trat zur Tür und öffnete sie. Aber die Liebkosungen von Mutter und Sohn, der Klang ihrer Stimmen und was sie sagten, brachten ihn von seinem Vorhaben ab. Er wiegte den Kopf, seufzte und schloss die Tür. »Da warte ich noch 10 Minuten«, sagte er sich, hüstelte und wischte die Tränen ab. Unter den Dienstboten des Hauses kam es derweil zu großer Aufregung. Alle erfuhren, dass die gnädige Frau gekommen war, dass Kapitonitsch sie hereingelassen hatte und dass sie jetzt im Kinderzimmer war. Dabei ging der gnädige Herr gegen 9 immer selbst ins Kinderzimmer. Und alle begriffen, dass eine Begegnung der Ehegatten unmöglich war und dass man sie verhindern musste. Karnei, der Kammerdiener, stieg hinunter zur Portiersloge, fragte, wer sie eingelassen habe und wie. Und als er erfuhr, Kapitonitsch habe sie empfangen und begleitet, tadelte er den Alten. Der Portier schwieg beharrlich, aber als Karnei zu ihm sagte, dafür gehörte er aus dem Haus gejagt, machte Kapitonitsch einen Sprung auf ihn zu, fuchtelte ihm vor dem Gesicht herum und stieß hervor. »Ja, du hättest sie nicht hereingelassen, hast 10 Jahre gedient, hast nur Gutes erfahren, aber du würdest jetzt hingehen und sagen, bitte sehr, raus hier. Du hast ihm eine Nase für Politik, jawohl. Du denk mal lieber an dich selber, wie es ist, den Herrn zu rupfen und Waschbärpelze mitgehen zu lassen.« »Soldat«, sagte Karnei verächtlich und drehte sich um zur hereinkommenden Kinderfrau. »Was sagen Sie dazu, Maria Jefimowna? Lässt sie ein? Sagt niemand was? Dabei erscheint gleich der gnädige Herr, geht ins Kinderzimmer.«
so etwas«, sagte die Kinderfrau. »Sie sollten Karnei Wassiljewitsch ihn irgendwie aufhalten, den Gnädigen, und ich lauf hin, hole sie irgendwie weg. So etwas, so etwas.«
Als die Kinderfrau ins Kinderzimmer trat, erzählte Serjoscha gerade der Mutter, wie er und Nadinka einmal vom Rodelberg heruntergefahren waren und umfielen und 3 Purzelbäume schlugen. Sie lauschte seiner Stimme, sah sein Gesicht und sein Mienenspiel, spürte seine Hand.
Thank you.
vom Vater sprach, sondern sie gleichsam fragte, wie er vom Vater denken sollte.
»Serjoscha, mein Freund«, sagte sie, »hab ihn lieb. Er ist besser und gütiger als ich, und ich bin vor ihm schuldig. Wenn du groß bist, wirst du darüber richten.«
»Besser als du ist niemand«,
schrie er verzweifelt, unter Tränen, fasste sie bei den Schultern und presste sie mit aller Kraft an sich, dass die Hände vor Anspannung zitterten.
»Mein Herzchen, mein Kleiner«, murmelte Anna und begann ebenso dünn und kindlich zu weinen, wie er weinte.
Da ging die Tür auf, hereintrat Wassili Lukitsch. Von der anderen Tür waren Schritte zu hören, und die Kinderfrau flüsterte erschrocken, »Er kommt«, und reichte Anna den Hut. Serjoscha warf sich aufs Bett und schluchzte laut, die Hände vors Gesicht geschlagen. Anna nahm ihm die Hände weg, küsste noch einmal sein nasses Gesicht und ging raschen Schrittes zur Tür.
That's where you'll find me, going way down. Oh, baby, beneath the underground, yeah, I'm down. Yeah, I'm down. Yeah, I'm down. Beneath the underground, come on!
Krz, Sankarambas, Hirakastera, Fayara, Laya, Yasa, Hirastafira, Sataya, Yayay.
Keine Befriedigung gefunden hatten. Das Mädchen war unter schwierigsten Umständen zur Welt gekommen. Und ihm war nicht ein Hundertstel der Fürsorge zugefallen, die dem ersten Kind zugefallen war. Zudem war in dem Mädchen noch alles Erwartung. Serjoscha jedoch war schon fast ein Mensch und ein geliebter Mensch. In ihm widerstritten bereits Gedanken, Gefühle. Er verstand, er liebte, er verurteilte sie, dachte Anna, als sie sich seiner Worte und Blicke entsann. Und sie war ein für allemal nicht nur körperlich, sondern auch geistig von ihm getrennt. Und das war unmöglich rückgängig zu machen. Sie gab das Mädchen der Amme, entließ sie und öffnete ihr Medaillon, in dem sie ein Porträt Serjoschas hatte, fast in demselben Alter wie jetzt das Mädchen. Sie stand auf, setzte den Hut ab und nahm vom Tischchen das Album, in dem sie Fotografien des Sohnes in anderen Altersstufen hatte. Sie wollte die Bilder vergleichen und nahm sie aus dem Album. Alle zog sie heraus. Nur eines blieb noch, das letzte, beste Bild. Er saß im weißen Hemd, rittlings auf einem Stuhl, die Augen mürrisch und der Mund lächelnd. Das war sein eigenwilligster, bester Gesichtsausdruck. Mit ihren kleinen geschickten Händen, deren dünne weiße Finger sich heute besonders angespannt bewegten, zog sie ein paar Mal an einer Ecke des Bilds, aber es entglitt ihr, sie bekam das Bild nicht recht zu fassen. Ein Messerchen zum Aufschneiden war nicht auf dem Tisch, und so zog sie das Bild daneben heraus. Es war ein Bild von Wronski, aufgenommen in Rom, mit rundem Hut und langen Haaren, und stieß damit das Bild des Sohnes heraus. »Ja, das ist er«, sagte sie, nach einem Blick auf Wronskis Bild. Und plötzlich fiel ihr ein, wer der Grund war für ihren jetzigen Kummer. Sie hatte den ganzen Morgen kein einziges Mal an ihn gedacht. Doch nun auf einmal, als sie das mannhafte, edle, ihr so bekannte und teure Gesicht erblickte, empfand sie eine Woge der Liebe zu ihm. »Aber wo ist er denn? Wie kann er mich allein lassen mit meinem Leiden?« dachte sie auf einmal mit vorwurfsvollem Gefühl, vergaß dabei, dass sie selbst ihm alles verheimlicht hatte, was den Sohn betraf. Sie schickte nach ihm mit der Bitte, er möge jetzt gleich zu ihr kommen. Ersterbenden Herzens dachte sie sich aus, mit welchen Worten sie ihm alles sagen und welche Äußerungen seiner Liebe sie trösten würden, und so wartete sie auf ihn. Der Geschickte kehrte mit der Antwort zurück, er habe einen Gast, aber er komme gleich und lasse fragen, ob sie ihn mit Fürst Jaschwin empfangen könne, der soeben in Petersburg eingetroffen sei. »Nicht allein kommt er und hat mich seit dem gestrigen Diner nicht gesehen«, dachte sie. »Nicht so...«
Nice to meet you. My name is Grass.
What the heck? Dude, you're all covered in locusts.
The insect invasion, no desert mirage. The grasshopper swarm so massive, it can actually be seen from outer space.
The grasshopper's more than 300 million years old.
Und in Düsseldorf, natürlich in Kassel, in, jetzt muss ich schon mal überlegen, in Karlsruhe, in Stuttgart, in Tübingen, in Trier, in Würselen. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wo Würselen liegt. Ich weiß es, aber ich kann es nicht erklären. Eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.
Landkreis Aachen,
also in der Nähe von Aachen. Die Aachener haben
I am not moving my lips. Can you help me?
Help?
Can you help me?
Help me.
Help me. Yeah, help me.
Help you. Yeah, help me.
Help. Yeah, help you.
Help me.
I am not moving my lips.
Quit! 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 Quit!
Thank you. grote lamp.
Ha 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 ha.